wie verrückt das mit der Nachfolge zugeht, kann man in unserem heutigen Text lesen. Und ich freue mich, das mit euch zu teilen, Richter 14. Wir brauchen eine Bibel, in welcher Sprache auch immer, bitte helft euch mal gegenseitig. Ihr erinnert euch, was war der letzte Vers, den wir vorgelesen haben? Hier. Genau. Der Geist des Herrn fing Simson an zu treiben. An einer bestimmten Stelle. Welche der Geist Gottes treibt, diese sind Kinder Gottes, heißt es in Römer 8. Wir verstehen daraus, Simson war ein Kind Gottes. Punkt. Und dann lesen wir ab heute, wie er sich angefangen hat, als Erwachsener zu verhalten. Und da muss man sich dann schon wundern. Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah Timna, eine Frau von den Töchtern der Philister, und er ging hinauf und berichtete seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timna eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, und nun nimmt sie mir zur Frau. Und sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Und Simson sprach zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Sein Vater und seine Mutter wussten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister, und in jener Zeit herrschten die Philister über Israel. Ich musste tatsächlich auch die KI befragen, wer in diesem letzten Vers mit er gemeint ist. War für mich erstmal unsicher. Er suchte einen Anlass gegen die Philister. Ist da Simson gemeint oder ist da Gott gemeint? Was denkt ihr?
Tatsächlich auch sagen, dass es von dem Herrn kam.
Genau. Das kann man also im Urtext verstehen. Es ist hier mit Gott gemeint. Gott suchte einen Anlass. Und wo findet er ihn? In der Schwäche von Menschen. Das will man in frommen Kreisen nicht gerne hören. Da muss immer alles perfekt zugehen. Da muss man sich gegeneinander abheben. Da muss alles ganz besonders heilig zugehen. Die Bibel ist tatsächlich an dieser Stelle ganz anders. Und ich denke, das ist irritierend. Warum? Warum denke ich, dass es irritierend ist? Sagt mir der Text. Weil selbst die Eltern von Simson irritiert waren. Es gibt so Sprüche. Gott schreibt aus krummen Linien gerade und so. Das kann man natürlich als einen Spruch verwenden. Aber dahinter steht die Tatsache, dass für Gott die Merkwürdigkeiten menschlicher Entscheidungen kein Hinderungsgrund sind. Das meine ich nicht als eine Entschuldigung, dass man machen kann, was man will. Oder wozu einem gerade der Kopf steht. Denn Simson hat nicht gemacht, was er wollte. Er hat sich, das wird man am Ende des Kapitels merken, er hat sich an die damaligen Gepflogenheiten gehalten, gleich mehrmals. Zuerst, er geht nicht einfach hin und nimmt sich eine Frau, sondern er hält sich an die übliche Zeremonie, dass nämlich die Eltern um die Hand dieser Frau bitten. Wir merken später, ich greife das mal raus, dass er auch eine zweite Regel beachtet hat, ein siebentägige Hochzeitsfest und eine dritte, dass nämlich die ganzen Bekannten, die Philister, die Bekannten der Familie, lauter junge Männer mit eingeladen wurden. Das ist so ähnlich wie heutzutage der Junggesellenabschied. Das ist so heute Abend. Er hat sich an alle diese Dinge gehalten. Die Wahl selber war merkwürdig. Die Eltern kommen damit nicht wirklich gut zurecht. Ich frage mich, warum haben sie denn gemacht, was der Sohn ihnen sagt?
Und sie wussten, dass etwas Besonderes
ist. Ich denke, ja, mit ausgewählten Gottes, es ist einfach ein Mensch, der zu der Zeit schon ungewöhnlich war, wird man auch vielleicht im nächsten paar Versen merken, der natürlich von seiner Persönlichkeit her jemand gewesen ist, den man nicht bremsen konnte. Ich sage das mal als kleine Hoffnungszeichen für Eltern, wenn die ein Kind haben, was sich eben auch nicht bremsen lässt. Es ist ja oft ein großes Leid, wenn Eltern mit Kindern gesegnet sind, die den Rahmen sprengen. Und viele wissen nicht, dass das tatsächlich ein Segen sein kann. Es gibt auch das andere. Es gibt auch Kinder, die wirklich zum Bösen getrieben sind, von klein an. Aber es gibt einfach auch Kinder, die sind anders, die sprengen den Rahmen und Gott gebraucht sie. Bevor das jetzt sagst, doch. Und ich wünsche uns, dass wir unseren Blick so weiten lassen, dass wir diese Besonderheit von Menschen, die aus dem Rahmen fallen, tatsächlich nicht von vornherein als eine Bedrohung sehen oder als etwas, was uns blamieren muss oder womit Gott nichts anfangen kann. Gottes Möglichkeiten gehen immer weiter, als wir Menschen denken. Und deswegen ist dieses Eher, könnt ihr euch mal anstreichen, in dem Vers 4 ein Schlüssel für die ganze Geschichte Simsons. Wenn das nicht so wäre, wenn dahinter Gottes Plan nicht gewesen wäre, zu dieser Zeit, müsste man sagen, was für ein Volk dort über, aber man geht eben nur weit noch aus dem Weg, da kann nicht so viel passieren. Und ich finde das sehr hoffnungsvoll, dass Gott des Geist uns das zur Ermutigung und zur Blickerweiterung gibt. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr die Bibel lest, lest sie so sorgfältig. Es verändert unseren Blick auf die Welt. Wirklich. Das Wort Gottes erweitert immer die Möglichkeiten, die wir selber sehen. Nun muss man sich sagen, wie er das begründet, ist natürlich schon fragwürdig. Diese nimm, denn sie ist recht in meinen Augen. Heißt doch nichts anderes, die will ich, weil sie gut aussieht. Welche Eltern wären da nicht ins Grübeln gekommen? Die oder keine andere? Und ich denke, und das meine ich wirklich ernst, ich denke, dass wir oft an solche menschlichen Grenzen stoßen und die bleiben ja. Und trotzdem kann Gott dann alles anfangen. Und das ist meine Bitte, dass wir das aus dem heutigen Gottesdienst mitnehmen, dass wir mal auch aus diesen Verrücktheiten, die wir durchaus bei unseren Mitmenschen und vielleicht selbst in der Gemeinde beobachten, Gott was Vernünftiges machen kann. Was seinen Willen gibt. Welchen Sinn hat das gemacht, dass 20 junge ägyptische Christen geschlachtet worden sind. Ich habe das damals live mitgesehen, als das der IS eingestellt hat. Direkt als das passiert ist, habe ich das mitgesehen. Hat mich tief erschüttert. Ich habe später Erfahrung von diesem afrikanischen Christen, der dazwischen war. Diese Dinge, die wir heute gesehen haben, dass die lange vorneweg schon gefangen genommen gewesen sind, dass sie gefoltert worden sind, das hat man nicht gesehen, wusste man nicht. Mein Schreien zu Gott in dieser Zeit war, diesen Horror zu beenden. Und ihr wisst diese andere Geschichte. Ungefähr 2 Jahre später, als sie jetzt schon weit zurückgedrängt war, schon diese Region dort wieder verloren hatte und sie sich im Norden Syriens gedrängt haben und im Westen Iraks, wie dieser eine irakische Christ in Raqqa geschlachtet worden ist und wie ich dort miterlebt habe, dass dieser Geist des Todes durch einen einfachen Mann meines Alters besiegt wird. Der fröhlichen Herzens, fröhlichen Gesichtes zu seiner Hinrichtung geht. Und wo man sehen konnte, miterleben konnte, wie seine Schergen zurückschrecken vor seiner Glaubensgewissheit. Und wie dieser Mann dann, nachdem man ihn in den Kopf geschossen hat, niederfällt, anbetend. Ich habe das gesehen, geweint. Und Jesus gepriesen als den, der der ist und der war, der der kommt und der in uns wohnt. Da kann man auch fragen, welchen Sinn macht das? Man könnte fragen, welchen Sinn macht dieses viele Töten zurzeit Sinn sonst? Welchen Sinn macht das? Um die Macht Gottes zu zeigen. Um sein Volk zu retten. Von ihren Sünden. Und warum das Leiden heute auf der ganzen Welt? Um Menschen die Chance zu geben, umzukehren zu ihrem Schöpfer und gerettet zu werden von ihren Sünden für Zeit und Ewigkeit. Dafür sind wir dran. Dessen sind wir Zeugen und Boten. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Und als sie an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da brüllte ein junger Löwe ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Und er berichtete seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war recht in den Augen Simsons. Und er kehrte nach einiger Zeit zurück, um sie zu nehmen. Und er bog ab, um das Aas oder Gerippe des Löwen zu besehen. Und siehe, ein Bienenschwarm war am Körper des Löwen und Honig. Dann nahm er ihn heraus in seine Hände und ging und aß im Bienen. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen. Und sie aßen, aber berichtete ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgenommen hatte. Was ist das erste Erstaunliche, was wir hier in diesem Text sehen? Naja, wenn das gut durchgebraten ist, ist das die beste Methode, um das zu zerfallen.
Es war ja nicht durchgebraten.
Der Löwe war noch nicht durchgebraten.
Der Geist des Herrn kam über ihn.
Ja, das kommt danach. Die erste wichtige Information
meine
ist, dass Vater und Mutter mit ihm unterwegs sind. Das ist tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Wir lesen sonst bei den vielen Reisen der heiligen Leute, dass fast immer Männer unterwegs waren. Und wenn, dann haben sie meine Frau geholt, wie bei Rebecca. Hier geht mein Ehepaar gemeinsam. Eine der ganz wenigen Situationen in der ganzen Bibel. Im Neuen Testament fallen wirklich nur Aquila und Priscilla an. Und es war nicht nur einmal. Die gehen einmal, um praktisch zu fragen, und sie gehen einmal dann zur Hochzeit wieder gemeinsam. Das heißt, Manoa war schon ein besonderer Mann und seine Frau war eine besondere Frau. Der Name wird uns ja nicht genannt, aber sie hat einerseits mehr Einsicht in die Dinge Gottes, aber andererseits ein Mann, der wirklich was wert ist, der sie mitnimmt und gleichberechtigt handelt. Leute, Mädels, Frauen und uns, wenn ihr einen Mann sucht, selbst wenn ihr die Geistlichen seid, dann geht ein Mann, der euch gleichberechtigt behandelt. Das ist wirklich eine wichtige Sache. Dass ich halte das auch für die Voraussetzung, dass dieser Frau und diesem Mann so ein außergewöhnlicher Sohn anvertraut wird. Wenn diese Gemeinschaft fehlt, ist das viel schwieriger. Was sehen wir noch in dem Text? Und ich rede wieder von Tatsachen. Sie gingen gemeinsam und trotzdem rennt Simson vorne weg.
Der Junge Löwe, ihm entgegen.
Das heißt also, er ist schneller gelaufen, der ist. So. Er ist auch beim zweiten Mal wieder mit den Eltern unterwegs. Er biegt vom Weg ab, er bricht sich dort eine Wabe raus, er aß beim Gehen. Was sagt uns das denn? Das ist nicht die Information. Der war nicht nur gegen Löwenzähne resistent, sondern auch gegen Bienenstachel. Wirklich, also da kriegst du ein Bild von dieser Persönlichkeit. Der ist mit nichts aufzuhalten. Brüllt ein Löwe, dann gehst du hin und beißt ihn auseinander. Sind Bienen, du willst aber Honig, dann greifst du dazwischen und holst sie raus, lass sie doch um dich herum summen. Es gibt einfach Menschen, die sind nicht zu bremsen. Und wenn du so jemanden siehst, dann denk an dich. Denk an dich. Vielleicht ist das jemand wirklich im berufenen Gott. Es gibt auch, und das muss ich sagen, auch Leute, die zum Bösen nicht zu bremsen sind. Da kann passieren, was will. Da kann man sich dem entgegenstellen, wie man will. Da können die Schwierigkeiten auftreten, wie sie wollen. Geht immer so Kopf runter und durch. Und dann gibt es ganz vorsichtige Menschen, die stoßen sich mit dem Zeh gegen irgendeinen Stein und dann sagen sie, oh nein, dann ist heute nicht mein Weg, der kehrt lieber um. Gibt es auch. Und, wichtige Information, auch beim Zerreißen des Löwen gerät der Geist Gottes über. Beim Essen nicht. Beim Honig wohl nicht. Aber bei diesem ungleichen Kampf, denn welcher Mensch kann schon einem Löwen begegnen? Das heißt, brüllt ihm entgegen. Das heißt, das war ein Löwe, ein junger Löwe, der sich nicht versteckt, der nicht heimtückisch zuschlägt, sondern der sich seiner Macht bewusst ist. Einer lässt sich davon nicht abschrecken. Der rennt nicht weg. Der sucht nicht mit Stecken. Der nimmt ihn einfach und zerreißt ihn. Ihr wisst, dass ich diesen Spruch bis heute immer gern zitiere, mit dem wir in unserem Dienst bei der Agas damals eingeführt worden sind. Die Arbeit mit Suchtkranken fordert uns übermenschlich. Deshalb muss die Quelle unserer Kraft auch übernatürlich sein. Das ist eine Regel für jeden geistlichen Dienst. Nicht nur die Arbeit mit Suchtkranken, die Arbeit mit Kriminellen, die Arbeit mit psychisch Kranken, die Arbeit mit
Menschen draußen.
Ungläubigen fordert uns übermenschlich. Deshalb muss die Quelle unserer Kraft übernatürlich sein. Und in dieser Situation, wo wir diese übernatürliche Kraft brauchen, ist das Zeichen des innewohnenden Geistes, dass wir dort nicht einknicken, sondern durchziehen. Und wer das nicht kennt, Freunde, der darf Gott bitten, dass er mit seinem Geist, Gottes Geist, ausgerüstet wird. Er muss wissen, das befähigt uns zum Kämpfen. Und zwar zum Überwinden. Nicht ein sinnloses Kämpfen, ein überwindendes Kämpfen. Und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson machte dort ein Festmahl, denn sie so pflegten die Jünglinge zu tun. Die Jünglinge, also die Heiratskandidaten. Und es geschah, als sie ihn sahen, da nahmen sie 30 Gefährten und die waren bei ihm. Und Simson sprach zu ihnen, ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben. Wenn es mir in den 7 Tagen des Festmahls kundtut und es erratet, dann werde ich euch 30 Hemden und 30 Feuerkleider geben. Und Hemden meint, ich sag's mal so, mit Holzweg auch, heute gesagt, da sich Anzüge. So, das war ja nicht so einfaches Unterhemd, sondern das ist damit gemeint, ein richtiger, guter Anzug.
Feine Leinen, kostbare und ungewöhnliche Kleidungsstücke aus feinem Leinen.
Ja, also das ist, ich sag's mal, das, was heute da ein Anzug ist. Und 30 Feierkleider geben, und sie sprachen zu ihnen, gib dein Rätsel auf, dass wir es hören, und er sprach zu ihnen, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken oder aus dem Grausamen kam Süßes. Was ist das? Und sie konnten das Rätsel 3 Tage lang nicht lösen. Und es geschah am 7. Tag, da sprachen sie zu der Frau Simsons, berede deinen Mann, dass er uns das Rätsel kundtut, sonst verbrennen wir dich und deines Vaters Haus mit Feuer. Um uns zu berauben, habt ihr uns eingeladen, nicht wahr? Und Simsons Frau weinte an dem und sprach, du hast mich nur und liebst mich nicht. Das Rätsel hast du den Kindern meines Volkes aufgegeben und mir hast du es nicht mal erklärt. Und er sprach zu ihnen, siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich das nicht kundgetan und dir soll ich es erzählen? Und sie weinte an ihm die 7 Tage, während sie das Festmahl hatten. Und es geschah am 7. Tag, da tat es ihr kund, denn sie nervte ihn. Und sie tat das Rätsel den Kindern ihres Volkes kund, da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tage, ehe die Sonne unterging, was ist süßer als Honig? Und was ist grausamer als ein Böser? Und er sprach zu ihnen, wenn ihr nicht mein Kalb genutzt hättet, um zu pflügen, dann hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr.
Nee.
Und, ihr Lieben, leider bis heute verlaufen Hochzeitsfeiern nicht selten ähnlich. Man lädt jemand ein und eigentlich hasst derjenige, ja?
Aber die Frau hat Angst gehabt von den Toten.
Natürlich. Ich meine, der Frau gebe ich noch am wenigsten.
Aber er war Gottes Mann. Warum hat dann die Frau scheiden gelassen und an der nächste weiterverkauft?
Nein. Das war nicht er. Das war nicht er. Das war nicht er.
Ich bin am Ende, dass
nein.
Die Frau wurde dann.
Vom Vater. Von ihrem Vater.
Im Kapitel
das war nicht,
kann man das dann
das
sagen. Ja, das heißt, der Mann hat die Frau weggeschickt.
Nein.
Auch nicht.
Nee. Lesen wir, da kommen wir gleich dazu. Hier sind wir immer noch bei der Hochzeitsfeier. Wie in Afghanistan, eine Woche lang. Hat sich bis heute gehalten. Nicht nur dort, sondern in vielen Teilen der Welt wird eine Hochzeit richtig gefeiert. Ordentlich das Dorf eingeladen. Und unter den Gästen ist alles andere als Fröhlichkeit. Man versucht, sich gegenseitig zu benutzen. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Leute nicht gerne feiern. Weil die schon frühzeitig diese Erfahrung gemacht haben. Feierlichkeiten werden gerne genutzt, um demjenigen oder von demjenigen ausgenutzt zu werden. Es ist nicht wirklich die Freude. Woran kann man es hier merken?
Der Simson macht schon einen ziemlich steilen Eingang hier. Ne? So, von wegen, wenn ihr das Rätsel löst, dann gebe ich euch 30 Brotkleider, nee, andersrum. Ja, und wenn ihr das nicht löst, dann gebt ihr mir die. Das ist schon ein steiler Vorgang, wa? So, finde ich. Das wiegelt schon mal auf.
Ich würde eher sagen, noch davor, als sie ihm diese 30 Pferde geben.
Das war ja immerhin praktisch von der Schwiegerfamilie aus. Es ging von denen aus. Warum? Ich sage es warum. Weil die Frau, die Braut, überhaupt nicht gefragt worden ist. Zwischen denen gab es keine Beziehung. Auch das ist bis heute in Dreiviertel der Welt ähnlich. Da wird bestimmt, wer zu wem gehört. Da wird nicht gefragt, ob man sich mag. Da wird einfach jemand genommen und das wird arrangiert, in dem Fall von den Eltern. Dahinter steht zumindest, dass nicht die Eltern das unter sich ausgemacht haben. Da war zumindest Simson derjenige, der sich die Frau gewählt hat. Aber er hat nicht mal mit ihr geredet. Er geht zu den Eltern und sagt, nehmt mal die. Fällt mir. Da wird die Frau nicht gefragt. Und deren Eltern, gehe ich von aus, haben Angst. Da kommt so ein halber Hühner, der traut sich in das Feindesland, der fordert ihre Tochter, dann suchen sie sich 30 Leute als Bodyguards. Wer weiß, was der macht. Und die untereinander sind so ekelhaft. Das muss man sich mal vorstellen, sind als Hochzeitsgäste geladen, fressen 7 Tage umsonst und sagen dann, wenn wir hier unseren Preis nicht kriegen, dann machen wir dich und das ganze Haus legen wir in Schutt und Asche. Das meine ich, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde. Und ich frage mich, wer auch von den Leuten, die bei uns hier Hilfe suchen, nicht wirklich oft auch aus solchen Milieu kommt. Die kennen gar nichts anderes. Wenn ich an die Leute denke, die aus dem Gefängnis gekommen sind, die sind damit vertraut, dass sie eigentlich niemandem vertrauen können. Guck mal, das sieht aus wie 30 Freunde. Und als die in die Enge getrieben werden, und sagen sie, ja, wir lassen uns doch von euch nicht ausnehmen. Sorge dafür, dass wir wissen, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Das heißt, die haben dort geraten. Die haben tagelang geraten. Sie vermochten es nicht zu lösen. Und da kann ich mir vorstellen, wie Simson dann agiert ist. Es kommt ja noch was dazu. Er hat bei diesem Fest nicht getrunken. Der war nüchtern. Die anderen garantiert nicht. Die Hand wird gebechert. Das heißt, er wird sich auch lustig gemacht haben. Ja. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie zu der Braut gehen und sagen, bequatscht den Kerl. Wir wollen wissen, was er da gemeint hat. Wir lassen uns hier nicht unter Druck setzen und müssen dann dafür noch was bezahlen. Sorge dafür, sonst. Und dann kommt eine ultimative Bedrohung. Und dann stell dir mal vor, die Frau dazwischen. Schon mit einem Mann zusammen, den sie sich nicht gewählt hat, mit einem Ausländer. Und dann kriegt sie von ihren eigenen Leuten diesen Druck. sie und des Vaters Haus verbrenne. Ich greife mal weit voraus. Das machen die wirklich. Im nächsten Kapitel wird es klar. Noch nicht jetzt. Aber das war ihre Gottlosigkeit. Die machen das wirklich. Und, ja?
Warum überhaupt diese Frage
gestellt?
Das ist
Frage. Sind sie?
Ja.
Übermut. Wenn der Sohn Rätsel aufgibt, wer kommt da drauf? Wo gibt's das, dass Löwe und Bienen zusammenarbeiten? Wir hatten nicht nur das einzige Beispiel in der Bibel, und ich denke, das ist bis heute das einzige Beispiel auf der ganzen Welt. Wo findest du sonst Bienen? Im Baum oder in einer Höhle oder sowas? Nicht ausgerechnet im verrottenden Körper eines Löwen.
Und er hat selber auch die Bienen mitgehabt und dann tut er die Menschen und bringt die kleinen
Bienen. Na Moment, natürlich, er geht ja davon aus, dass das sowieso keiner rauskriegt. Weil er, und das zumindest, weil er mit niemand drüber redet. Auch nicht mit den Eltern. Außer bei der Frau wird er weich. Sie nervt ihn. Das haben die Eltern nicht gemacht.
Aber er hat provoziert, die Jungfrau.
Bitte?
Er hat provoziert. Mit dem Rätsel und dann.
Ja, was denn sonst? Was denn sonst?
Dahinter steht ja auch, dass Gottes Geist ihn getrieben hat. Gott hat ja einen Anlass gesucht, oder?
Gottes Geist hat ihn getrieben bei dem Löwen. Gottes Geist hat ihn von der Weg getrieben. Wir haben hier in einem, ja, wie soll ich das sagen, merkwürdigen Mix von eigener Entscheidung, Lügenentscheidung und Geistesleitung. Und das ist das, worauf ich hinweisen will. Bis zum heutigen Tag gibt es diesen Mix. Geistesleitung, nüchterne Entscheidung und Lügenentscheidung. Und in der Christenheit wird das in der Regel so auseinandergenommen, als gibt es nur entweder oder. Bei den einen gibt es nur das Gute und bei den anderen nur das Schlechte. Aber die Bibel zeigt uns, das ist etwas komplizierter. Und diese Frage, die gestellt ist, warum ist das so, die kann ich nicht beantworten. Es Menschen sind so. Wir können das um uns herum beobachten. Es gibt Menschen, die machen so verrücktes Zeug. Warum?
Weil es sonst auch langweilig wird.
Ja, mag ja so sein. Es zeigt erstmal, wie unterschiedlich Menschen sind und dass man die nicht über ein Muster ordnen kann und sagen, ja gut, alle sind so oder alle müssen so sein oder alle müssen so sein wie ich. Ist nicht. Und noch was. Es gibt auch keine zwei Richter, die auf einem Ansatz gehören. Wirklich? Und sei es, dass sie sich in der Anzahl ihrer Kinder überschreiten. Der eine hatte gar keine mehr zum Schluss und der andere hat gleich 70. Simson hatte auch keins. Der hatte gleich mehrere Frauen, aber kein einziges Kind. Und ich bitte euch, dass wir im Alltag einfach diese Unterschiedlichkeit ernst nehmen. Dass man nicht erwartet, dass alles so gleich ist, wie das in meinem Leben ist. Oder dass es in unserem Leben sein muss, wie es bei anderen war. Irgendwo gibt es Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen und anderes, wo man sagt, niemals, damit würde ich nie was zu tun haben. Und das ist okay. Und trotzdem kannst du von diesen Unterschieden nicht von vornherein schließen, dass eines für Gott ist, das andere nicht. Genau. Erst im Prozess kannst du bestimmte Ableitungen verstehen oder Zusammenhänge verstehen. Sie weint dann eben die sieben Tage. Das heißt, die weinte nicht sieben Tage lang, weil sie das Rätsel nicht lösen konnte. Denn das haben sie drei Tage nicht gelöst. Und erst am siebten Tag haben sie ihnen Druck gemacht. Sie weinte aber sieben Tage. Das heißt, es war alles andere als eine glückliche Ehe.
Ich glaube, die haben ihm am vierten Tag Druck gemacht.
Bitte?
Bis 15, der vierte Tag.
Nee.
Da sagten sie zu Simsons Frau. Vers 15.
Es geschah am siebten Tag, da sprang sie zu der Frau. Nicht am vierten, am siebten.
Bei mir steht vierten.
Ja.
Ja?
Aber das ist eine andere Übersetzung, es könnte beides sein.
Nein, die Übersetzer versuchen, wirklich erst am siebten Tag. Die Übersetzer versuchen, das zusammenzubasteln, dass das besser funktioniert. Wenn ich den Urtext aber so ernst nehme, wie das hier steht, dann heißt das, sie sind die ersten vier Tage, nehmen Sie das nicht so ernst, dann drei Tage wird langsam ernst, dann versuchen sie es, kriegen sie nicht hin, am letzten Tag wird er so richtig Druck gemacht. Die Frau weint aber sieben Tage lang.
Das wundert mich jetzt. Wieso?
Weil es noch ganz andere Gründe gab, warum sie nicht glücklich sein kann. Sie war genommen worden. Sie war in eine scheiß Situation reingepresst. Sie wird von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Und ich sag mal, von so einem wilden Kerl geliebt zu werden, als eine Jungfrau, sage ich mal so, macht auch keinen Spaß. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Askalon und erschlug von ihnen 30 Mann und nahm ihre ausgezogenen Gewänder und gab die Wechselkleider denen, die das Rätsel kundgetan hatten. Und sein Zorn entbrannte und er ging hinauf in das Haus seines Vaters und die Frau Simsons wurde einem seiner Gefährten gegeben, den er sich zugesetzt hatte. Das heißt, einem von den 30 wurde sie gegeben, nicht von ihm. Kann man im nächsten Kapitel dann nochmal präzisieren. Das dritte Mal der Geist des Herrn geriet über ihn, um 30 Leute zu erschlagen. Rechnet man nicht damit, dass der Geist des Herrn solche Dinge macht, oder? Es war nicht seine Wut. Es war nicht sein Frust. Woran kann man das merken?
Dass er dir das verraten hat, was du meinst, oder was?
Nee. Woran kann man merken, dass es nicht seine Wut oder sein Frust war?
Weil dann steht, in seinem Zorn brannte. Also
danach. Danach, genau. Ich sage warum. Gegen. Weil er geht woanders hin. Der macht das nicht dort, das war keine Kurzschlussreaktion. Er lässt die Leute in Timna auch in Ruhe, obwohl die von dort kamen. Er geht in eine andere Stadt nach Askalon. Und ich sage euch warum. Er geht dann nicht von Haus zu Haus und guckt, ob jemand festgehalten hat. Er hat dort ein Fest überfallen, wo die eben so begleitet sind.
Aber was könnt ihr jetzt dafür?
Nichts.
Also, aber das ist nicht.
Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ist nicht einfach, der Text.
Der ist nicht einfach, nein. Der ist so kompliziert wie unser Leben normalerweise. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig. Mhm. Es gibt diese kurzen Antworten nicht. Mhm. Und ich sage euch das, wenn ihr dort die Leute schlägt, dann geht er nicht hinterher und wäscht die Kleider und gibt ihm die sehr ehrenvoll. Mhm. Er schmeißt ihm das Zeug so hin. Ja. Sagt, ihr habt das. Weil das, was er sagt, er hat mit meiner jungen Kuh gepflügt, das gibt es nämlich nicht. Das macht kein normaler Landwirt. Wenn, dann hast du einen Ochsen. Also ein starkes Tier, eines, was dafür gezüchtet worden ist, eine junge Kuh. Wenn du mit der pflügst, machst du die kaputt.
dann ist die nicht mehr zu gebrauchen, eine Kuh auch und kein Wunder. Und das heißt, ihr habt meine Frau benutzt. Was seid ihr für Helden? Also er spiegelt das schändliche Verhalten, obwohl er nicht mal weiß, womit sie bedrückt worden ist. Und damit war das die richtige Antwort. Wie er dann sein Preis eingeht, ist die richtige Antwort auf dieses schändliche Unterdrücken der Frau.
Ja, weil die Drohung mit dem Feuer zu verbrennen, die sind ja.
Ihre eigenen Leute. Ihre eigenen Leute. Guck mal. Also, heute lese ich das mal weiter. Und es geschah nach einiger Zeit, in den Tagen der Weizenernte, besuchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböckchen. Hat er sich wieder so. Komm da und sagt, naja. Er war frustriert, ja. Es entbrannte sein Zorn und er. Verpisst sich, weg von der Feier, schmeißt ihn dann des Rätsels Lösung vor die Füße und geht wieder. Nach einiger Zeit kriegt er ein bisschen Sehnsucht, besucht die Frau und bringt Geschenke mit. Kein Blumenstrauß, sondern gleich ein Ziegenbock. Die kann man schlachten. Fest mal machen. Und er sprach, ich will zu meiner Frau ins Gemach gehen. Das heißt, ich möchte jetzt endlich wieder mal mit ihr schlafen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Und der Vater sprach, ich habe wirklich gedacht, dass du sie hast. Und dann habe ich sie deinen Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie soll dein sein anstelle ihrer. Und da sind wir wieder bei diesem Frauenhandel, den wir zurückverfolgen können, eigentlich das ganze Alte Testament. Und den wir heute mitverfolgen können, bis in alle Ecken der Welt. Wir hier in Europa, als geprägt von fast 2000 Jahren Christentum, haben das nicht in der europäischen Gesellschaft, in der Zugewanderten genauso. Überall auf der Welt ist genau das Verhalten noch dasselbe, wie vor 3000 Jahren. Frauen und Mädchen werden verhandelt, sind Ware, mit der man Schulden begleicht. Der arme Schwiegervater. Ich habe wirklich gedacht, also wie er sie entschied, ich habe wirklich gedacht, du hast sie, natürlich er hat sie gehasst. In dem Moment hat er sie gehasst. Hat sie auch gehasst, als er sie genommen hatte. Und als er diese Familie in so eine Schwierigkeiten bringt mit diesem blöden Rätsel. Wertgeschätzt hat er es nicht. Da kann auch das Ziegenböcklein nicht drüber wegwischen. Aber das ist bis heute so. Tausende, Millionen Ehen laufen so. Sind arrangiert, leben zusammen. Aber es ist nicht wirklich ein Respekt. Es ist nicht wirklich eine Herzlichkeit. Es ist einfach eine Zweckgemeinschaft. Heute will ich, damit er mich ranlässt, kriegst du ein Geschenk. Parfüm oder ein Strauß oder eine Torte oder was immer die Frau will. Und dann ist der Vater dazwischen. Das geht nicht. Hat dir doch schon jemand anders gegeben, damit sie nicht auch bei mir noch jeden Abend rumheult, reicht doch die 7 Tage bei dir. Da waren ja schon wieder Wochen vergangen dazwischen. Aber der hat eine kleine Schwester, ist noch schöner als sie. Da sprach Simson zu ihnen, nicht zu ihm. Diesmal bin ich schuldlos an den Philistern, wenn ich ihnen Böses tue. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz an Schwanz und tat eine Fackel zwischen je zwei Schwänzen in ihre Mitte. Und er zündete die Fackel mit Feuer an und ließ sie los in das stehende Getreide der Philister und zündete sowohl Garbenhaufen als stehendes Getreide und Olivengärten an. Oder Weinberge. Und die Philister sprachen, wer hat das getan? Und man sprach Simson, der Schwiegersohn des Themüters.
weil ihm seine Frau genommen und sie seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Und Simson sprach zu ihnen: Wenn ihr so tut, es sei denn, dass ich mich an euch gerecht habe, danach will ich aufhören. Und er schlug sie, Schenke samt Hüfte und richtete eine große Niederlage unter ihnen an und er ging hinab und wohnte in der Kluft des Felsens Ethan. Boah. Provoziere einen Testosteron gesteuerten Menschen. Hier ließ man erstmal nichts mehr vom Geist Gottes getrieben. Hier kommt die Persönlichkeit durch. Da explodiert er. Diesmal, also diesmal bin ich schuldlos. Er sieht das jetzt so ein bisschen, wie wir vorhin den Einwand gehört haben. Es war ja, er ist doch schuld, dass er so ein blödes Rätsel aufgibt. Das sieht er eigentlich genauso. Jetzt sagt auch diesmal, bin ich nicht schuld.
Das ist ja die Füchse.
Bitte?
Die Füchse haben das ja verursacht.
Deine Schakale sind 150 Brandsätze. Heute würde man ihn wegen Tierquälerei anklagen. Damals war das einfach eine biologische Waffe. Erste Beispiel für biologische Kriegsführung. Ernsthaft? Das war nicht nett. Weder den Schakalen gegenüber noch den Philistern. So kann man sagen, er hat ja Ungeziefer ausgerottet. Kann man sehen, wie man es will. Bei der Ausrottung ist eben sehr viel Schaden nebenbei entstanden. Das war auch gewollt. Und mit dem Feuer verbrennt er das Getreide und mit dem Feuer verbrennen sie seine Schwiegerfamilie. Und das ist dann wieder kein Zufall. Dieses Video mir, so ich dir, er geht voll in dieses Spiel rein und sagt, wirklich, okay, wenn ihr so tut, es sei denn, dass ich mich an euch gerecht habe, danach will ich aufhören. Wie du mir so ich dir, dieser Vers ist genau diese Grundhaltung. Und er schlug sie, Schenkel samt Hüfte, heißt was? Ein Ausdruck, den kann man eigentlich relativ leicht verstehen. Was? Männer wie Frauen. Schenkel. Samt Hüfte. Das heißt, er hat dort keinen Unterschied mehr gemacht. Er hat sich dort gerecht, weil auch bei ihm Schwiegervater und Ehefrau unmenschlich umgebracht worden sind. Wir haben dort eine Eskalation, das erinnert mich wirklich, das erinnert mich sehr an Russland-Ukraine. Da schaukelt sich gegenseitig hoch. Wie zur Zeit Simsons ist auch dort auf einer Seite ein Anlass von Gott aus. Gott mit uns. Deswegen ist die Sache noch nicht beendet. Eine dieser Seiten handelt im Auftrag Gottes. Ich bin ziemlich sicher, welche. Nur, da schaukelt sich vor und neben diesem, getrieben vom Geist Gottes, hast du dann solche Grausamkeiten. Also, da wird keine Rücksicht mehr genommen. Ich habe heute Vormittag, seit mir TikTok, ich weiß nicht, eine Reihe, bestimmt 10 verschiedene Videos, habe ich nicht ausgesucht, immer wieder, wie in der Ukraine Menschen ausgehoben werden. Also Männer gefangen werden, um sie zu verwursten in diesem Krieg. Wie sie um ihr Leben kämpfen. Eine einzige haben die Frau und den Mann freigekämpft. In allen anderen Fällen werden die einfach von der Straße weggegriffen, in irgendein Auto gesperrt, kurze Zeit ausgebildet und dann der Schlachtung zugeführt.
Ist das aber nicht in Russland gerade auch so? Das will ich jetzt mal fragen.
Ich habe gesehen,
das ist
Alkoholiker, dem wird versprochen, die waren gerettet.
Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Sache.
Die werden
in den ganzen angeschlossenen Republiken, Pakistan oder sonst was, geht man und bietet ihnen hohes Einkommen ein. Ganze Dörfer sind dort von jungen Leuten inzwischen schon befreit worden. Das, was wir hier lesen, ist dann überhaupt kein Sprachwort. Ich erinnere mich als Kind, das hat mich beeindruckt, dieses Feuerlegen mit Schakalen, weil wir ja ganz anders aufgewachsen sind, dass man eben quälen wie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz, und so bin ich wirklich groß gezogen worden und auf alles zu achten und ein Tier genauso vorsichtig zu behandeln wie jeden Menschen. Und dann zu sehen, boah, einer von den Männern Gottes hat darauf nicht geachtet. Das ist auch kein Spaß. Und die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich aus in Lechi. Und die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Also heraufziehen heißt bewaffnet. Dort ist eine militärische Aktion mit einem Gang. Und dann sagen die Leute, was wollt ihr denn? Und sie sprachen, um Simson zu binden, sind wir hinaufgezogen, damit wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 1000 Mann von Juda zur Kluft des Felsens Etam hinab und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Und warum hast du uns das getan? Und er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, habe ich ihnen getan. Da sprachen sie zu ihm, um dich zu binden, sind wir herabgekommen, damit wir dich in die Hand der Philister ausliefern. Und Simson sprach zu ihnen, schwört mir, dass er nicht über mich herfallen werde. Und sie sprachen zu ihm und sagten, nein, sondern binden wollen sie dich und dich in ihre Hand liefern, aber töten wollen wir dich nicht. Und sie banden ihn mit 2 neuen Stricken und führten ihn aus dem Felsen herauf. Als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen, aber der Geist des Herrn blieb über ihn. Und die Stricke, die an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Fesseln schmolzen weg von den Händen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und schlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken eine Schar, 2 Esel. Mit dem Eselskinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Also dieses Schar und Esel ist ein Wortspiel im Hebräischen, dasselbe Wort. Ein Esel hat den anderen Esel geschlagen. Das ist so das, was er sagt. Mit einem Esel habe ich den anderen erlegt. Habt ihr mein Eselskindbank gesehen? Das ist wie so ein Krummschwert. Also wie so ein Säbel. Du kannst vorne anfassen, wo die Zähne sind. Und hier oben, das ist dann so weit etwa. Und damit kannst du den Hals durchschneiden oder den Schädel spalten. 1000 Volt. Wenn wir an anderer Stelle in der Bibel lesen, einer von euch wird 1000 schlagen und zwei 10.000, dann ist dort das absolute Limit gezeigt. Wir haben vorneweg gelesen bei einer der Richter 700 Leute. Bei einem der Helden Davids, glaube ich, 800. Simson hat das Limit erreicht. 1000 Leute, 1 zu 1000. Das ist deswegen so wichtig, weil dieser selbe Vers sagt, 2 von euch werden 10.000 schlagen. Nochmal, Gemeinschaft, und ich meine jetzt nicht in physischen Kampf oder militärischen Kampf, sondern geistlichen Kampf. Im geistlichen Kampf wird unsere Fähigkeit vervielfacht, potenziert, nicht summiert. Deswegen, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist nicht, wo einer allein ist. Christsein ist kein Einzelkämpfertum. Christentum ist nichts für Helden. Für heldenhafte Taten, ja. Aber in Gemeinschaft. Guck mal, die Losung von heute. Die Männer im Feuerofen, drei Leute. Wir wissen, dass unser Gott uns retten kann. Und wenn nicht, werden wir trotzdem nicht verloren. Und sie sind dort bewahrt. Mitten im Feuer. Dass die Leute, die sie selbst reingeschmissen haben, sind vor Hitze verbrannt. Und die drei bleiben in dieser Glut lebendig. Und der vierte ist an ihrer Seite. Ihr sitzt mitten unter ihnen. Der dem Tod die Macht genommen hat.
Er hat keine Weisheit gehabt. Er hat die Stärke vom Land gehabt, er hat die Hilfe vom Land gehabt. Er hat mit ihrem unsinnigen Kopf einfach weitergemacht. Und das hatte ihn zur Zerstörung.
Genau. Und ich denke, das ist tatsächlich, Stärke und Weisheit schließen sich häufig aus. Also menschliche Stärke, physische Stärke. Das ist das Tragische bei ihm. Nun, wir sind nicht in der Position, ihn zu richten. Aber es könnte vielleicht helfen, dass wir ihn zumindest nicht zu sehr beneiden.
Ja. Was anderes auch daraus lernen, dass diese göttliche Hilfe, was man jedem Mensch bekommt, man muss auch persönlich vermuten darunter nehmen.
Man muss was?
Vermutung.
Ja, natürlich.
Weil viele denken, okay, Gott hat mir geholfen und ich habe das gemacht, was Gott gesagt. Aber der eigene Mensch hat auch ein Gehirn, kann das entscheiden. Und diese Entscheidung, wenn dieser Mensch trifft mit Hilfe von Gott, soll das die Voraussetzung oder Konsequenz mitnehmen.
Ja, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Das Volk Gottes ist zu dieser Zeit, zur Zeit Simson, eben jahrzehntelang schon unterdrückt worden. Das muss man im Hinterkopf behalten. Er ist zur Rettung geschickt. Die Übermacht der Philister war zu der Zeit zu gewaltig geworden, kann man sich kaum noch vorstellen, dass ein paar Jahrzehnte später, als dann David die Philister endgültig schlägt, dann nichts mehr übrig bleibt. Zu dieser Zeit haben sie Israel komplett dominiert. Und auch noch zur Zeit Sauls komplett dominiert. Die waren ebenbürtig geworden. Warum? Weil Gott sich von seinem Volk zurückgezogen hat, um ihres Götzendienstes willen, und ihre eigenen Gottlosigkeit kennen. Ich komme nochmal zurück. Ganz ohne Weisheit ist Simson nicht. In diesem Abschnitt kann man das nämlich lesen. Seinem Volk gegenüber ist er normal. Wirklich, sogar vorsichtig. Er verhandelt mit den eigenen Leuten und die wollen ihn loswerden. Wir sagen, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen und jetzt sind sie hier bewaffnet gekommen und wollen uns auslöschen, nur deinetwegen? Und die Philister sind auch klug. Die gehen nicht selber, um Simson zu bekämpfen, sondern die lassen das mal von seinem eigenen Volk machen. Fragt man sich, wie verraten muss man sich denn fühlen? Man hilft den Israeliten und die kommen dann, um einen an den Feind auszuliefern. Passiert auch bis heute. Passiert bis heute. Du kannst Menschen helfen und die zeigen dich daran. Das ist genau diese Situation. Und er redet mit seinem Volk vernünftig. Das ist für mich eine Überraschung, weil er ja sonst oft so harsch ist. Was wir bisher gelesen haben, war ja alles andere als vernünftig. Und gegenüber seinen eigenen Leuten sagt er, schwört mir, dass ihr mich nicht selber umbringt. Warum muss er das sagen? Nein, weil er so umgedreht, weil er sie sonst umgelegt hätte. Das ist eine Bremse, die er sich selber auflegt. Schwört mir.
Und sie versprechen und sagen, nein, wir wollen dich nur gefesselt ausliefern. Und sie haben dann sehen können, was die Fesseln ausrichten. Ich denke, von diesem Moment an hat keiner von den alten Leuten sich mehr gegen Samson gewagt zu wenden. Da haben sie gesehen, dass diese ganze Fessel nichts nützt. Es würde wie Flachs vom Feuer verdrängt. Und er erschlägt von den 3000 1000. Vers 11, 3000 Männer. Ach ne, 3000 von Judah. Stimmt. Okay. Von den Philistern 1000. Und das geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und nannte diesen Ort Ramat Lechi. Das heißt, Höhe des Kinnbackens. Und er war sehr lustig und er rief zu dem Herrn und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnitten fallen? Da spaltete Gott die Hüllung, die bei Lechi ist, und es kam Wasser aus ihr hervor und er trank und sein Geist kehrte zurück. Und er lebte wieder auf, daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die bei Lechi ist, bis auf diesen Tag. Und er richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Mehr als doppelt so lang wie Jephthah. Von da an sind erstmal die Spektakel etwas zurückgetreten. Das kommt danach erst wieder. 20 Jahre lang ging es einigermaßen normal zu. Was ist das Besondere von diesem letzten Abschnitt?
Er war sehr gläubig, vertrauensvoll, weil das in Not war. Er fordert jetzt Gott heraus.
Nee.
Eine Parallele zum Volk Israel.
Bitte?
Ich finde, das hat so eine Parallele zum Volk Israel in der Wüste.
Ja.
Mit dem Durst und dem Felsen.
Nee, also ich sage mal, das Erste, es zeigt mir, er ist ein ganz normaler Mensch.
Okay.
1000 Leute schlagen, hört sich nach nicht ganz normal an.
Mhm.
Aber ist dann am Verdursten. Wirklich, ich habe keine 1000 Leute umgebracht, aber ich habe Tage durchgearbeitet, ohne zu trinken. Das haben wir auf dem Bau so gelernt, gerade wenn es so heiß ist, dass man nicht trinkt, weil man sonst nicht aufhören kann. Das heißt, durchzuarbeiten, früh ein bisschen zu trinken und dann den ganzen Tag durchzuarbeiten in sengender Hitze, hat so ein bisschen was von 1000 Leute erschlagen müssen. Und dann am Ende 3 Liter zu trinken. Wirklich, weil das Blut ist dick geworden. Alles ist raus. Ist nichts mehr da und du bist nicht fertig. Eine Flasche, noch eine Flasche und nach 10 Minuten hast du schon wieder Durst, da trinkst du die dritte und dann denkst du, jetzt hast du genug und bevor du ins Bett gehst, trinkst du noch eine. Wirklich. Das kenne ich, diese Situation. Das heißt, dieser Mann ist bei all dem, was er tut, bei diesen verrückten Sachen, ganz normaler Mensch. Solche Kleinigkeiten und in dieser Situation das erste Mal, dass uns berichtet wird, dass er betet und Gott hört. Er betet und er betet auf eine ganz feine Weise. Warum? Genau, und deswegen er ist nicht einer der Götter. Da ist ganz klar, seine Haltung gegenüber Gott ist eine demütige Haltung. Und trotzdem nüchtern. Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Er kann das ganz normal werten. Es war eine große Rettung. Er sieht sich als Knecht. Dann lass mich wenigstens nicht vor Durst sterben. Deswegen in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Und Gott sprach.
spaltete den Felsen. Und er lebt wieder auf. Sein Geist kehrte zurück, er lebt wieder auf. Vorneweg haben wir vom Geist Gottes gelesen. Und hier ist sein Geist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Quelle des Rufens.
Ja. Wir haben letztes Mal, wo wir Bibelkreis hatten, der letzte Vers, Vers 20, ist, errichtete Israel 20 Jahre. Und im Kapitel 16, der letzte Vers, kommt auch nochmal, errichtete Israel 20 Jahre.
Er hatte Israel 20 Jahre errichtet.
War das so? Dann kommt aber dann diese Sache, wo Simson.
Genau, das ist dann im 20. Jahr. Im 20. Jahr. Das 20. Jahr ist ja dann das Ende. 20 Jahre ist, sag ich mal, einigermaßen normal. Dann im letzten Jahr passiert das, was ihm das Leben kostet. Das ist vielleicht die letzte wichtige Sache. Wir würden erst nächste Woche drauf kommen, aber wie deutet sich das an? Es war für mich eine große Entdeckung, als ich gemerkt habe, war ich schon einige Jahre Christ, dass Gottes Reden nicht erhandelt ist. Die ganze Bibel durch hast du immer wieder solche besonderen Momente. Gott sprach zu Abraham. Wenn du das hier hintereinander wegliest, denkst du, Gott müsste ständig mit ihm geredet haben. Wenn du dann aber mal guckst, sorgfältig liest, das sind ganze Jahrzehnte dazwischen und ein einziges Mal, dass Gott geredet hat. Und so geht es weiter, durch die gesamte Bibel. Es gibt einzelne Leute wie Mose, da hat Gott gefühlt 40 Jahre lang mit ihm geredet, aber die 80 Jahre davor auch nicht. Und die 40 Jahre lassen sich ja dann immerhin auf zwei Bücher komprimieren. Das heißt, auch in den 40 Jahren nicht jeden Tag. Und das hat mich enorm entlastet, weil ich natürlich das Reden Gottes kannte und ich habe danach so gehungert und ich habe gedacht, wenn Gott nicht redet, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Und hier haben wir 20 Jahre Schweigen Gottes, aber er tut, wozu Gott ihn berufen hat, er richtet Israel. Und das, Freunde, hat eine Bedeutung für uns, dass wenn Gott uns gerufen hat, und das betrifft alle, die hier sitzen, wir dann einfach, bis er wieder etwas zu uns sagt, zu tun haben, wozu er es gerufen hat. Das ist unser normaler Weg. Da muss man nicht jeden Tag morgens beten sagen, Herr Gott, muss ich wieder aufstehen? Zuerst mit dem rechten oder mit dem linken Fuß? Und muss ich Zähne putzen oder lieber nicht? Müsst ihr mir sagen, sonst mache ich es nicht. Versteht ihr? Das sind Dinge, wir sind in Verantwortung, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Und wenn er nicht redet, ist er mit uns zufrieden und wir machen so weiter. Amen.